Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal umverteilen für die Zukunft. Mit dem Ökonomen und Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Fiscal Future. Und das ist Karl Mühlbach. Hallo Karl.
Moin Holger.
Was genau ist Fiscal Future?
Fiscal Future ist eine NGO junger Menschen für eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Wir sind überparteilich und wir arbeiten auf zwei Ziele hin. Wir wollen Finanzpolitik für junge Menschen zugänglich machen. Das heißt, wir versuchen sie einfach verständlich zu erklären, damit junge Menschen überhaupt erstmal verstehen, worum es geht. Wir organisieren einen finanzpolitischen Jugenddialog, wo junge Menschen mit ExpertInnen aus Politik und Wissenschaft in Kontakt kommen und diskutieren können. Wir haben ein großes Bildungsangebot, wo wir Wissen vermitteln. Und das, was dann aber zum Beispiel bei unserem finanzpolitischen Jugenddialog rauskommt, was sich die jungen Menschen, das versuchen wir auch an die Politik weiterzutragen. Das im Großen und Ganzen ist Fiscal Future.
Funktioniert das, das in die Politik weiterzutragen?
Absolut. Also meine Erfahrung ist, dass PolitikerInnen, aber auch andere Organisationen wie Gewerkschaften, Sozialverbände, die Umweltbewegung ein enorm großes Interesse daran haben, wie junge Menschen über Themen denken, was junge Menschen als ihre Interessen artikulieren. Und wir stoßen auf viele offene Ohren und erleben immer wieder, dass ja unsere Ratschläge, Warnungen, Hinweise auch angenommen und gehört werden und haben sogar das Gefühl, dass Politik teilweise auch in unserem Interesse gemacht wird. Nicht immer, aber manchmal schon.
Die offenen Ohren, habt ihr die eher bei jungen PolitikerInnen oder auch bei den Alten?
Tatsächlich sowohl als auch. Also wir haben natürlich einen besonders guten Draht zu jungen PolitikerInnen, einfach auch wegen einer ähnlichen Lebensrealität, wenn man dann ähnlich alt ist oder in ähnlichen Zeiten aufgewachsen ist. Aber wir haben auch, also auch die klassischen Parteivorsitzenden der großen Parteien haben Interesse an unserer Arbeit, tauschen sich gerne mit uns aus, sind da sehr offen, aufgeschlossen und neugierig.
Was haben die jungen Menschen formuliert, dass ihr in die Politik getragen habt und das auch tatsächlich von der Politik übernommen wurde? Oder zumindest den Eindruck macht, übernommen worden zu sein?
Also wir hatten ja in den letzten 3 Jahren eine enorm große Diskussion, eigentlich eine permanente Diskussion und ein Gerangel über den Bundeshaushalt, über Haushaltspolitik, über Schulden, über wo muss der Staat kürzen, wo kann er Geld ausgeben. Und wir als junge Menschen und auch die TeilnehmerInnen unserer Jugenddialoge, die haben immer gesagt, uns ist vor allen Dingen wichtig, dass wir in 20 Jahren noch auf einem lebenswerten Planeten leben. Uns ist wichtig, dass in eine gute Bildung investiert wird. Uns ist wichtig, dass die Infrastruktur in diesem Land modern ist, funktionsfähig ist, statt zu verrotten und ein Sanierungsfall zu werden. Und die Schuldenbremse, die hat in den letzten Jahren vor allen Dingen als Investitionsbremse gewirkt und die hat dem im Weg gestanden. Und jetzt haben wir gesehen, vor wenigen Wochen, haben CDU, CSU, SPD und Grüne gemeinsam als Parteien der demokratischen Mitte ein Finanzpaket auf den Weg gebracht, unter anderem mit einem riesigen 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Modernisierung unserer Infrastruktur und für Klimaschutz. Und das kann ich als junger Mensch, aber auch als Ökonom sagen, ist unter dem Strich im Interesse junger Menschen, dass wir Schulden aufnehmen, um in eine gute Zukunft zu investieren. Und darüber habe ich mich persönlich, auch wenn es natürlich an einzelnen Stellen noch Nachbesserungsbedarf gibt, unter dem Strich sehr gefreut.
Wo gibt es den Nachbesserungsbedarf?
Also die Schuldenbremse ist keine besonders kluge Regel, weil sie sagt einfach nur, ihr dürft so und so viele Schulden machen, mehr nicht. Das macht sie aber völlig unabhängig davon, was eigentlich gerade sinnvoll ist, also wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind oder auch unabhängig davon, dass es sich eben lohnt, Schulden aufzunehmen, um zu investieren, weil diese Investitionen eine positive Zukunftswirkung haben. Also die Schuldenbremse, die unterscheidet gar nicht dafür, was der Staat mit diesen Schulden macht und wie er damit umgeht und das ist einfach nicht so klug. Und eine Reform, wo zum Beispiel Investitionen in Infrastruktur komplett aus der Schuldenbremse ausgenommen wären, wäre aus meiner Sicht ökonomisch klüger als die Regelung, die wir jetzt haben. Es ist nämlich so, wir haben ja verschiedene Änderungen vorgenommen, Verteidigungsausgaben oder Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben auch in einer breiteren Definition sind von der Schuldenbremse ab einer gewissen Höhe ausgenommen. Wir haben ein Sondervermögen für Infrastruktur. Die Länder dürfen ein bisschen mehr Schulden machen. Und zusätzlich zu den ganzen nationalen Regeln haben wir auch noch europäische Schuldenregeln, die aber ganz anders funktionieren. Und das ist ein Sammelsurium und Wirrwarr an Regeln und das könnte man deutlich vereinfachen.
Trotzdem sind es also die Lockerung der Schuldenbremse, diese 500 Milliarden zusätzliche Schulden für Infrastruktur neben dem Staatshaushalt über 12 Jahre, 40 Milliarden im Jahr sind das ungefähr. Du sagtest, das wäre im Interesse der Zukunft der jungen Menschen. Gleichzeitig muss ich mir aber auch seit vielen, vielen Jahren anhören, dass Schulden genau nicht im Interesse der jungen Menschen sind. Wer hat denn da jetzt recht?
Da kann ich ganz klar und eindeutig sagen, wir haben recht. nicht Spaß beiseite.
Hab ich doch gedacht.
gut, dass hier niemand sitzt, der ihm widersprechen könnte. Nein, also Schulden dürfen halt nicht nur im luftleeren Raum betrachtet werden. Also wenn ich mich jetzt frage, wenn in einer fiktiven Situation, wo ich sage, der einzige Unterschied ist, wir haben mehr Schulden oder weniger Schulden und sonst ändert sich nichts, ist es natürlich klar, dass weniger Schulden besser sind für die zukünftige Generation. Aber man muss halt das Gesamtbild betrachten. Und wenn wir in 20 Jahren in einem Land leben, wo nichts mehr funktioniert, wo die Bahn noch unpünktlicher ist, wo wir ständig Stau haben, weil die Straßen alle marode sind, wo wir viel Arbeitslosigkeit haben und keine Wertschöpfung, weil unser Bildungssystem den Bach runtergegangen ist und wir keine vernünftig ausgebildeten Fachkräfte mehr haben, dann hilft es uns doch auch nicht, wenn wir ein bisschen weniger Schulden haben als sonst. Also unterm Strich aus ökonomischer Sicht ist es völlig klar, der beste Weg nach vorne, das beste Vorgehen ist es, Geld in die Hand zu nehmen und in eine gute Zukunft zu investieren. Weil wenn das Land und die Wirtschaft gut funktionieren, dann werden wir auch in 20 Jahren viele Gewinne erwirtschaften, hohe Löhne zahlen können. Auf beides werden dann auch wieder Steuern fällig und der Staat finanziert, also die Investitionen finanzieren zusätzliche Ausgaben. Ich sage jetzt mal bewusst platt, quasi wie von selber. Ganz so, also dafür gibt es keine Garantie, dass das in jedem Fall so klappt, aber unter dem Strich ist es schon so, wenn man klug investiert, dann führt das zu höherem Wachstum und das stärkt einfach auch die zukünftige Finanzkraft unseres Landes und das stärkt sie deutlich stärker, als es ein etwas niedrigerer Schuldenhügel täte.
Diese 500 Milliarden, die Lockerung der Schuldenbremse, reicht das denn überhaupt? Sind jetzt unsere Probleme damit gelöst?
Ich würde sagen, von der Summe ist das erstmal viel Geld und für die nächsten Jahre können wir damit jetzt erstmal gut arbeiten und jetzt sollte der Hauptfokus darauf liegen, dafür zu sorgen, dass dieses Geld auch sinnvoll ausgegeben werden kann, weil wir haben in Deutschland auch andere Probleme, Planungsprozesse, Bauvorhaben, all das dauert bei uns enorm lange, hier braucht es eine Beschleunigung. Es gab ja hier das berühmte Deutschlandtempo, was ja der noch geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz angesprochen hat.
Beispiel für dieses Deutschlandtempo sind die Flüssiggasterminals, die wir in 0,nix ja angeschlossen hatten damals. Ne?
Absolut. Und die zeigen ja, wenn der politische Wille da ist, dann geht das auch. Und wir hatten ja auch, also in der letzten Legislatur hat die Ampelregierung gesetzlich definiert, dass der Ausbau erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse ist und dass auch das funktioniert, um Prozesse zu beschleunigen. Und der Ausbau erneuerbarer Energien ist in den letzten Jahren deutlich besser vorangekommen. Also ich glaube, wir leben in einem Land mit einem enorm großen Potenzial hier in Deutschland. Und es gibt einige Strukturen oder Prozesse, die veraltet sind und die uns bremsen. Aber wenn man da beherzt rangeht mit Mut und Entschlossenheit, dann können wir in Kombination mit diesem Sondervermögen echt wieder Großartiges leisten.
Der reguläre Bundeshaushalt wird davon jetzt aber nicht auf magische Weise ausgeglichen oder sogar die Kassen gefüllt bekommen. Wo denkst du, wird es weiterhin knapp bleiben? Wo werden wir weiter diskutieren?
Ja, also es ist schon so, dass das Finanzpaket auch dem regulären Haushalt ein bisschen hilft, aber die Kassen sind trotzdem noch knapp. Ja. Und auch die Vorhaben, auf die sich die Koalition im Sondierungspapier geeinigt hat, die sind nicht gegenfinanziert. Und was mir natürlich besonders wichtig ist, ist die Zukunft des Sozialstaates. Da wird viel darüber diskutiert. Da gibt es eher konservativere Stimmen, die einfordern, dass man hier sparen und kürzen müssen. Es gibt aber genauso gut die SozialdemokratInnen, die sagen, an dieser Stelle darf man nicht sparen.
Könnte man denn überhaupt am Sozialstaat sparen? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der irgendwie, das ist viel Geld, was da fließt. Aber wenn ich so reingucke in die verschiedenen Bereiche, was weiß ich was, Kitas, Krankenhäuser, Pflege, you name it, das ist doch alles maximal knapp. Es knirscht an allen Ecken und Enden und manche Bereiche funktionieren nur noch, weil die Leute bereit sind, sich selbst auszubeuten. Was könnte man denn am Sozialstaat überhaupt wegsparen noch?
Auch ich bin eher skeptisch. Also der ganz große Wurf, dass man jetzt beim Sozialstaat einfach Gesetze ändert und dann 30 Milliarden Euro sparen könne, das ist ein absoluter Mythos. Und wenn wir mit PolitikerInnen reden, wo genau man denn wie viele Mittel einsparen könne, dann haben auch diejenigen, die Kürzungen beim Sozialstaat fordern, keine guten Antworten. Und da muss man klar sagen, zum Beispiel bei der Grundsicherung, die jetzt Bürgergeld heißt, da ist es auch so, dass das Bundesverfassungsgericht einfach festschreibt, dass ein gewisses Existenzminimum gewährleistet sein muss. Und ich glaube, wir sollten weniger darüber reden, wie man beim Sozialstaat Kosten senken kann durch Leistungskürzungen. Der beste Weg ist nämlich auch hier einfach über gute Bildung, über gute Arbeitsmarktpolitik dafür zu sorgen, dass es der Wirtschaft gut geht und Menschen Arbeit finden, weil die meisten Menschen wollen ja Arbeit finden, wenn wir in diesem Teil des Sozialstaates unterwegs sind. Also ich glaube, wir sollten weniger über Leistungskürzungen reden. Das gilt aber auch generell für den Sozialstaat. Sondern wir sollten mehr über Gerechtigkeit in diesem Land reden und uns anschauen, wer Unterstützung braucht und wer vielleicht auch ein bisschen mehr beitragen könnte. Also wir haben in Deutschland extrem hohe Vermögen. Aha. Die sind so ungleich verteilt wie in kaum einer anderen Demokratie. Mhm. Und gleichzeitig zahlen die Extremreichen in diesem Land einen viel geringeren Beitrag als an den meisten anderen Ländern. Wir haben relativ hohe Steuern auf Arbeit in Deutschland, aber extrem niedrige Steuern auf Vermögen. Mhm. Und hier könnte man durch eine gerechtere Ausgestaltung des Steuersystems auch den Sozialstaat finanziell stärken.
Aber ist politisch nicht durchsetzbar, sonst hätten wir das ja.
Also wir stehen ja am Anfang einer Legislaturperiode. Und ich bin insofern optimistisch, dass ich das Gefühl habe, dass die Verhandelnden sehr konstruktiv und sachlich miteinander reden und auch ein bisschen den Ernst und die Tragweite aktueller Probleme und Herausforderungen begriffen haben.
Aber du kriegst doch mit der CDU und auch mit der SPD wahrscheinlich, kriegst du doch keine Steuererhöhungen für die Vermögenden unseres Landes durchgesetzt.
Also das kann ich mir nicht vorstellen. SPD hat im Parteiprogramm sowohl die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, eine gerechtere Ausgestaltung der Erbschaftssteuer und hatte sogar eine Vermögensabgabe überlegt. Also die SPD würde das gerne machen, aber klar, die CDU möchte das nicht. Die CDU, die möchte lieber von unten nach oben umverteilen, also möchte die Reichen in diesem Land stärker entlasten und die SPD, die eher die Ärmeren entlasten möchte und die Reicheren stärker einen Beitrag zahlen lassen möchte, das sind zwei Parteien, die in der Steuerpolitik sich fundamental gegenüberstehen und das, was die eine Partei will, will die andere nicht, aber man hat ja jetzt ein bisschen Zeit, sich zusammenzusetzen und ich habe vielleicht weniger die Hoffnung, aber mehr die Erwartung an die beteiligten PolitikerInnen, dass man da die verschiedenen Positionierungen überwindet und trotzdem Gemeinsamkeiten findet, was man angehen und was verbessern kann. Aber ja, ich glaube, der große Wurf wird sehr, sehr schwer und der wird nicht von alleine kommen. Da brauchen wir dann vielleicht auch einfach eine öffentliche Debatte und entsprechenden Druck aus der Zivilgesellschaft bei diesen Themen.
Ich persönlich habe ja vor der letzten Bundestagswahl gesagt, naja, die CDU wird ihre Wählerschaft ganz fürchterlich enttäuschen, weil die werden nicht anders handeln können, als alle anderen auch handeln könnten. Und genau diesen Umstand sehen wir ja jetzt mit der Schuldenbremse, mit diesem Sondervermögen. Kannst du dir vorstellen, dass das bei so einer Diskussion wie Steuererhöhung, also Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, dass das auch irgendwann eintritt, dass die gar nicht mehr anders können, als sich das Geld da zu holen, wo es ist?
Es ist ökonomisch und politisch schon jetzt enorm unklug, extreme Vermögen in dieser Form weiter anwachsen zu lassen und fast gar keine Steuern und Beiträge auf sie zu erheben. Trotzdem haben wir noch eine Diskussion, teilweise auch in den Medien, wo gefordert wird, dass man jetzt auf keinen Fall Steuern für die Wohlhabenden erhöhen dürfe. Und also aus der sachlichen Notwendigkeit führt noch nicht, dass daraus wirklich Politik wird.
Okay.
Ich glaube, wir sind jetzt schon in einem Zeitpunkt, wo es eigentlich gemacht werden müsste. Und dass es nicht geschieht, das besorgt mich. Aber also ich würde jetzt nicht meinen linken Arm darauf verwetten, dass wir am Ende der Legislaturperiode die Vermögensteuer wieder erheben.
Diese 500 Milliarden, die sind ja für Infrastruktur. Jetzt sind ja auch Pflegeheime Infrastruktur, Kitas sind Infrastruktur, Krankenhäuser sind Infrastruktur. Das ist alles auch Sozialstaat und der, haben wir gelernt, fällt gerne mal hinten über. Was glaubst du, wie viel von diesen 500 Milliarden oder den 40 Milliarden jährlich wird bei der sozialen Infrastruktur ankommen? Haben die das auf dem Schirm?
Die haben das auf dem Schirm, die PolitikerInnen. Wie viel wo ankommt, ist eine gute Frage und die lässt sich aktuell noch gar nicht glaubwürdig beantworten, weil auch völlig unklar ist, in welchem Jahr wie viel Geld ausgegeben wird, wie das überhaupt abfließen kann. Es ist ja auch so, selbst wenn sich die Politik jetzt entscheiden würde, wir wollen alle Kitas sanieren, die sanierungsbedürftig sind, braucht man auch erstmal die Personen, die das machen. Also wir haben ja im Baugewerbe auch begrenzte Kapazitäten. Und da braucht es jetzt gute Koordination und Planung, dass das Sondervermögen über die nächsten 12 Jahre sinnvoll abfließt und den größtmöglichen Effekt erzielt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, also Kitas, Pflegeheime und Co. sind ja oft auf der kommunalen Ebene auch angesiedelt. Und die PolitikerInnen vor Ort haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Und ich hoffe sehr, dass sich mit dem Finanzpaket auch die finanzielle Lage der Kommunen ändert, weil bisher hilft es ja vor allen Dingen zu einem Fünftel in Ländern und vor allem dem Bund. Ein ganz, ganz großer Teil aber der sozialen Daseinsvorsorge ist auf kommunaler Ebene angegliedert. Und es hängt auch von Investitionen auf kommunaler Ebene ab, ob die Menschen das Gefühl haben, dieses Land funktioniert eigentlich noch und unsere Demokratie und die demokratischen Parteien machen unser Leben besser oder nicht. Und ich kenne ganz viele junge Menschen, die sich kommunal engagieren, die im Kreistag oder Stadttag sind, die auch tolle Ideen haben, wie man die Kommune besser aufstellen könnte, wie man die Infrastruktur modernisieren kann, wo es aber schlicht und einfach am Geld fehlt und wo viele Kommunen, gerade in strukturschwachen Regionen oder ehemals strukturschwachen Regionen, auch von Altschulden erdrückt werden, die aber mehrere Jahrzehnte alt sind. Also wo die jetzt aktiven PolitikerInnen nicht einmal ansatzweise etwas dafür können. Und hier braucht es dringend eine gute Lösung.
Die Lösung wäre natürlich, die Einnahmenseite zu verbessern. Also wie du eben gesagt hattest, wenn wir dann in 10 Jahren gut in Bildung investiert haben, gut in Infrastruktur, haben wir höhere Steuereinnahmen und damit hat der Staat dann eben höhere Einnahmen, kann die Zinsen zurückzahlen. Nur die Einnahmebasis der Kommunen zu verbessern ist recht schwer. Man könnte vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Solarpark daneben stellen und die Kohle einsacken. Höre ich daraus, dass von diesen 500 Milliarden vielleicht sogar ein bisschen mehr bei den Kommunen ankommen sollte?
Also wenn ich mich jetzt zu den föderalen Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen äußere, da komme ich immer sehr schnell in Teufelsküche, weil bei Verteilungsfragen, wer bekommt wie viel, haben die Bundespolitiker, haben die Länderpolitiker und haben die Kommunalpolitiker jeweils ihre sehr eigene Meinung. Aber ich glaube, es gibt einen gewissen Konsens, dass auf jeden Fall alle Beteiligten sagen, es muss Geld bei den Kommunen ankommen und auch mehr als in der Vergangenheit. Und tatsächlich, dass also ein Verbessern der Einnahmesituation über Investitionen, das wirkt ja nur langfristig und das ist wichtig, aber wir müssen auch jetzt im Kurzfristigen etwas tun. Und da geht es vor allem darum, zielgerichtet diejenigen Kommunen, die bedürftig sind und Unterstützung brauchen, zu entlasten, indem man zum Beispiel Altschulden übernimmt. Da gibt es immer Überlegungen, dass Bund und Länder die hälftig aufteilen und übernehmen.
Und die Kommunen können dann letztlich vermutlich auch am besten beurteilen, wofür sie das Geld ausgeben, ob sie es fürs Pflegeheim, die Kita oder das Krankenhaus ausgeben, was sie da haben. Wenn du dir das so anguckst, also die Zustände im Land, wohin würdest du Geld für soziale Infrastruktur als erstes leiten?
Also ich bin ja gebürtiger Bremer. Bin auch aufgewachsen. Bremen ist eine wunderschöne Stadt und ein tolles Bundesland. Sehr, sehr netten und herzlichen Menschen. Und Bremen hat auch tatsächlich das dritthöchste BIP pro Kopf. Also es ist ein Bundesland, in dem auch die Wirtschaft floriert. Und trotzdem ist es aber so, dass Bremen ein hochverschuldetes Bundesland ist. Das ist nicht selbst verschuldet. Da kann auch die Bremer Politik und Regierung relativ wenig für. Das hat einfach viel mit der Sozialstruktur der Stadt zu tun. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Beispiel. Das Saarland ist ein anderes Beispiel. Das ist ein Bundesland, das früher hochindustriell war oder es ist immer noch ist, was halt jetzt mit der was enorme Transformationsherausforderungen hat. Das sind zwei Beispiele. Zu Bremen kann ich sagen, die Bremer Politik hat ihre beiden Kommunen, Bremen und Bremerhaven, entschuldet. In weiser Voraussicht, die waren mit die Ersten, weil die einfach gesagt haben, es braucht gut ausgestattete kommunale Finanzen. Wir als Land, wir als größere Organisations- Einheit nehmen diese Bürde jetzt auf sich und das rechnet sich unterm Strich. Andere Länder, gerade NRW, das ist ein ganz großes Problem, die haben viele hochverschuldete Kommunen. Das Land NRW hat bisher zu wenig für ihre Kommunen getan und von der dortigen Landesregierung würde ich mir dann stärkere Aktivität wünschen. Das sind jetzt einfach nur mal Beispiele, die ich genannt habe. Wir haben bei allen Diskussionen über Länderfinanzen gibt es die drei Geberländer oder die drei großen Geberländer, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Das sind Länder, denen geht es wirtschaftlich einfach sehr gut. Da ist auch nicht das Problem, dass man Investitionen nicht finanzieren kann. Den dortigen Kommunen geht es, die sind finanziell in der Regel sehr gut ausgestattet. Wir hatten ja auch in vergangenen Legislaturen oft den Aspekt, dass aus gewissen politischen Gründen viele Bundesmittel für Infrastruktur nach Bayern geflossen sind.
Ja.
Und diese, bei jeder Diskussion, ich lasse das an dieser Stelle so offen, wie das ist. Wir sind ja eine überparteiliche Organisation. Und
ja, aber es ist schon auffällig. Also das ist ja auch tatsächlich anhand von Zahlen belegbar. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, die wir hier verbreiten.
Nein. Und bei jeder Diskussion, wenn der Bund irgendwie überlegt, den Ländern oder den Kommunen zu helfen, melden sich auch diese drei Länder und sagen, wir geben schon so viel ab. Und ich möchte die Leistung von keiner einzelnen Person in diesen Bundesländern kleinreden. Aber wenn wir nur nach den Bedarfen und der Bedürftigkeit schauen, dann ist es eben wichtig, dass das Geld nicht gleich über alle 16 Bundesländer verteilt wird, sondern dass man denjenigen unterstützt, die es am meisten brauchen und die wirklich jetzt einen positiven Ruck und einen positiven Impuls brauchen, um dann in Zukunft selber eigenverantwortlich handlungsfähig zu bleiben. Und deshalb würde ich sagen, ist dann eine zielgerichtete, bedürftigkeitsorientierte Vergabemethode der beste Weg, weil ein Weg, also was in der Vergangenheit oft so war, ist, dass der Bund dann Förderprogramme ausgegeben hat. Und diejenigen Kommunen, denen es finanziell gut sind, die haben auch eine gut ausgestattete Verwaltung. Die haben dann die Kapazitäten, sich auf solche Förderprogramme zu bewerben und die holen dann auch die Fördermittel nach Hause. Aber die Kommunen, wo das Bauamt unterbesetzt ist, wo man eh nur halb so wenig Stellen finanzieren kann, wie man eigentlich bräuchte, die haben dann eben nicht diese Kapazitäten. Das sind so eine der zahlreichen Mechanismen, wie sich ökonomische Ungleichheiten selbst verstärken und verschärfen können. Und das muss man im Blick haben und da muss man gegensteuern.
Wer würde dagegen steuern müssen? Das Land? Der Bund? Bräuchten wir sowas wie, weiß ich nicht, so ähnliches EU-Kohäsionsfonds, wo gezielt Geld in Regionen geleitet wird und zwar zentral?
Also wir haben ja in Deutschland schon den Länderfinanzkraftausgleich. Das ist ein sehr gutes und sehr bewährtes Instrument. Und ansonsten würde ich sagen, wenn man Förderprogramme auflegt, dann sollte man eben auf diese Faktoren achten, die ich jetzt gerade genannt habe. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es hier ein zunehmendes Bewusstsein dafür gibt.
Wir reden ja, im Grunde reden wir darüber gerade, dass in der Zukunft für uns alle alles teurer wird. Weil wir nehmen jetzt Schulden auf, wir müssen irgendwo von Zinsen bedienen. Wir können nur hoffen, dass wir eine entsprechende wirtschaftliche Dynamik bekommen, sodass die Zinsen sich quasi von alleine zurückzahlen in der Zukunft. Nichtsdestotrotz kostet es Geld. Wie wollt ihr jungen Leute mit so alten Leuten wie mir, ich bin Mitte 50, darüber verhandeln, weil mir kann doch egal sein, wie eure Welt in 30 Jahren aussieht. Da bin ich sowieso nicht mehr dabei und ich sehe auf Teufel komm raus nicht ein, was nicht ganz stimmt, aber ne, und ich sehe auf Teufel komm raus nicht ein, von meinem Vermögen auch noch irgendwie was abzugeben, weil das habe ich mir ja erarbeitet.
Also meine Mama, die ist gestern 60 Jahre alt geworden und sie macht sich große Sorgen um die Zukunft. Sie macht sich große Sorgen, was für eine Welt wir der Generation ihrer Kinder und Enkel hinterlassen. Und ich glaube, insgeheim trifft das doch auch auf dich zu und auf den Großteil der Menschen in diesem Alter. Auch meine Oma, die aus reinem Egoismus und Eigeninteresse natürlich sagen könnte, wir lassen jetzt alle Investitionen weg, sämtliches Geld in die Rente, dann geht's mir gut. Die macht das nicht. Die möchte genug Geld haben, dass sie am Ende des Monats noch problemlos im Supermarkt einkaufen kann und Essen auf den Tisch stellen kann und vielleicht auch mal hier und da ins Museum oder ins Theater gehen kann oder mal einen Ausflug in die Natur machen kann einmal im Monat. Aber ich glaube, der eigentliche Konflikt, der liegt nicht pauschal zwischen den Menschen Ende 20 wie mir und Ende 50, sondern der Konflikt, über den wir reden, ja eigentlich darüber, wie können wir Mittel und Wohlstand in unserer Gesellschaft verteilen.
Und sichern für die Zukunft.
Und sichern für die Zukunft. Und es gibt die beiden reichsten Familien in Deutschland, die besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Also die zwei reichsten Familien, die besitzen mehr als 41,5 Millionen Menschen in diesem Land. Und ich glaube, das ist die eigentliche Verteilungsfrage. Also auch wenn wir über die Rente reden, dann muss natürlich etwas reformiert werden, damit das Rentensystem zukunftsfähiger wird. Aber ich glaube, der Weg in eine bessere Zukunft ist nicht jung gegen alt auszuspielen, sondern sich ehrlich zu machen, auf die Verhältnisse mal anzuschauen und wirklich zu schauen, wie steht es denn um die Verteilung und Ungleichheit in diesem Land und dann hier einfach für ein gerechteres Miteinander zu sorgen.
Bloß wird diese Verteilungsfrage ja in der Gesellschaft, in der Politik so gut wie gar nicht diskutiert. Und immer wenn man es mal vielleicht diskutieren sollte, werden wir auf irgendwelche Abzweige gelenkt, wo wir für Scheinprobleme Scheinlösungen angeboten bekommen. Migration und Asyl ist da so mein Lieblingsbeispiel, wo ich immer denke, ja Leute, das Problem ist ja nicht, dass Leute kommen, sondern das Problem ist, dass die Infrastruktur nicht gut genug ist, um diese Leute aufzunehmen. Also müssen wir die Infrastruktur verbessern, wenn wir das Problem lösen wollen. Wie kriegen wir denn diese Verteilungsfrage überhaupt mal in die Bevölkerung, dass die diskutiert wird? Weil es ist ja ganz eindeutig ungerecht, diese Vermögensverteilung, diese Ungleichheit.
Es gab auch schon in der Wirtschaftswissenschaft lange Zeit keine Diskussionen über eine Verteilungsfrage. Es gab sogar das Paradigma, dass man sagt, Ungleichheit ist gerechtfertigt, weil in einer freien Marktwirtschaft und im Wettbewerb verdienen alle Menschen genauso viel, wie ihre Arbeit wert ist. Das war lange Zeit, das habe ich noch in meinem ersten Semester Volkswirtschaftslehre gelernt. Das ist so dieses Grundmindset. Ja. Und es hat aber dann angefangen mit Thomas Piketty, Branko Milanovic, anderen fantastischen Wirtschaftswissenschaftlern. Und mittlerweile ist Ungleichheit in der Wissenschaft ein viel größeres Thema. Und jetzt dauert es. Es dauert wirklich lang, bis dann die Wissenschaft anfängt, sich das damit zu beschäftigen, es dann vielleicht andere ExpertInnen, Nichtregierungsorganisationen mitbekommen, Teile der PolitikerInnen, dann die Öffentlichkeit ein immer größeres Bild oder ein immer größeres Interesse an diesen Themen bekommt. Also das dauert einfach, aber ich bin grundsätzlich optimistisch. Die Wirtschaftswissenschaft, die Wissenschaft hat sich angefangen, sich deutlich mehr mit Ungleichheit und auch ihren negativen Folgen zu beschäftigen. Und ich glaube, aus diesem Impuls, das diffundiert dann langsam, das schwappt dann auch über in die Politik und die Gesellschaft. Und ich hoffe, dass das langfristig zu einer besseren und klügeren Politik in dieser Frage führen wird. Es dauert natürlich nur sehr lange. Und die Zeit, die wir uns dafür lassen, die führt dazu, dass in der Zeit Vermögen immer größer und ungleicher verteilt vor allen Dingen werden. Und weil ich jetzt hier kritisiert habe, dass Vermögen größer werden. Also ich gönne jeder Person so viel Reichtum, wie gesellschaftlich nachhaltig und verträglich ist. Wir sehen, und mir geht es auch nicht um die Person, die zwei- oder dreimal im Jahr in den Urlaub fahren, am besten noch mit dem Zug natürlich, sondern mir geht es wirklich um die Person mit Milliardenvermögen, die auch ungleich mehr, also um ein Vielfaches mehr CO2 in die Atmosphäre pusten. Und extreme Vermögen gehen auch immer mit extremer politischer Macht und Einfluss einher. Wir sehen Elon Musk als bestes Beispiel in den USA, wozu es führt und wie sehr es eine Demokratie gefährdet, wenn Milliardäre, das muss man nicht gendern, so viel Macht erhalten. Und das sollte uns auch hier in Deutschland große Sorgen machen und zu bedenken geben.
Diese Diskussion zwischen Millennials und Boomern, nenne ich es mal, die du eben aufgemacht hast, wo du auch gesagt hast, wir dürften ja eigentlich keine Lust, also kein Interesse daran haben, dass alles vor die Hunde geht. Das ist ja ein moralisches Argument. Dem kann ich sehr gut folgen. Gibt es auch ein ökonomisches Argument? Gibt es auch ein, ich sag mal, mit Daten unterfüttertes Argument dafür, dass es für uns alte Leute sinnvoll ist, von unserem Geld was abzugeben?
Also die Lebenserwartung der aktuellen Babyboomer-Jahrgänge, die ist ja schon sehr groß und insofern gibt es auch ein Eigeninteresse daran, dass es in 20 oder 30 Jahren in diesem Land noch gut funktioniert. Und dafür müssen wir auch jetzt schon investieren. Ansonsten, also ich glaube, der Punkt ist vor allen Dingen moralisch, würde ich sagen, ja. Also, naja, ich meine, von einem Land, das im Großen und Ganzen funktioniert, profitieren jetzt erstmal alle. Und ich glaube aber, vielleicht ist das so ein bisschen eine sehr hypothetische Diskussion, weil der Anteil an Personen, die sagen, nach mir die Sintflut, der ist wirklich verschwindend gering zum Glück.
Aber das Problem mit Moral ist, dass, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel unsere extreme Rechte angucke, da brauchst du mit Moral gar nicht zu kommen. Und diese Leute haben Zulauf. Fehlt uns da vielleicht sogar noch ein Argument?
Also es ist wirklich besorgniserregend, welchen Zulauf Demokratiefeinde aktuell haben, überall in der Welt, auch in Deutschland. Und um eine, also damit ich jetzt keine 30-minütige Antwort gebe, vereinfache ich das ein bisschen. Im Großen und Ganzen hatten wir in den letzten Jahrzehnten schon also eine neoliberalistische Entwicklung. Das ist jetzt nicht als Schimpfwort oder Abwertung gemeint, sondern als reine Tatsachenbezeichnung, weil ich weiß, dass also dieses Wort auch bei vielen so besetzt ist. Wir hatten eine Entwicklung hin zur Globalisierung, hin zu freien Märkten, hin zu relativ freien Marktkräften. Und das hat halt eben zu einer enormen Ungleichheit geführt. Und das hat in Teilen auch dazu geführt, dass das Leben und ich sag mal, der Lebensstandard vieler Menschen in den letzten 20 Jahren sich kaum verbessert hat. Also wenn wir uns die Reallöhne ansehen, dann hat die Breite der Gesellschaft von dem Wachstum, was es gesamtwirtschaftlich gab, relativ wenig gesehen und die Allerreichsten haben davon relativ viel gesehen. Und das ist ein Problem. Das führt dazu, dass die Menschen halt das Gefühl haben, ja, unser Leben wird nicht mehr besser, unseren Kindern geht es auch nicht mehr besser als uns. Und auch Sorge haben für ökonomischen Abstieg. Also einfach Angst haben davor, dass es sich das noch dreht und es einem in Zukunft deutlich stärker geht, als deutlich schlechter geht als früher. Und das ist ein entscheidender Faktor, es ist nicht der einzige, aber es ist aus meiner Sicht ein entscheidender Faktor, der erklärt, warum sich Menschen auch von demokratischen Parteien und Akteuren abwenden. Und einen ganz, ganz, also wenn man es dingfest machen möchte, sind es vor allem die Preissteigerungen auch der letzten Jahre. Also die Preissteigerungen haben der Ampel das Genick gebrochen. Die Preissteigerungen haben aus meiner, also von dem, was ich an Forschung kenne, auch Joe Biden das Genick gebrochen. Die Ironie des Schicksals ist ja, dass die Ampelregierung in keiner Weise eine Verantwortung für diese Preissteigerungen getragen hat. Also es war ja der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der zu höheren Energie- und Nahrungsmittelpreisen geführt hat. Und wenn man jetzt irgendjemandem hier in Deutschland Verantwortung geben möchte, nicht für den Ausbruch des Krieges und die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, sondern für die Preissteigerung, dann würde ich sagen, war es der verschleppte Ausbau von erneuerbaren Energien, der uns diese Abhängigkeit von russischem Gas gebracht hat und ohne den wir mit deutlich weniger Preissteigerungen durchgekommen werden und dann auch vermutlich mit deutlich weniger Sorgen und Ängsten und Frustrationen und Abwenden.
Jetzt haben wir ja so ein Spannungsverhältnis gerade zwischen Sozialpolitik und Industriepolitik. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, die Rechtsextremen haben Zulauf, weil die Menschen sich sozial nicht mehr gut abgesichert oder abgefangen fühlen. Wer hat recht? Die Sozialpolitiker oder die Industriepolitiker? Weil die Industriepolitiker sagen, ja, wenn wir es für die Industrie einfach machen, dann haben alle Arbeit, dann wird alles gut, weil dann steigen ja auch die Löhne und so weiter und so fort.
Richtig gut wird's, wenn sich beide einigen.
Wie sähe das aus?
Was wir tatsächlich brauchen, ist gute Arbeit und gute Arbeitsplätze. Und das erkläre ich jetzt einmal kurz, weil also Arbeit ist ja in unserer Gesellschaft auch einfach identitätsstiftend für Menschen. Menschen wollen eine gute Arbeit haben, wollen da Anerkennung erfahren, wollen, dass ihre Arbeit und ihre Leistung wertgeschätzt wird und wollen auch davon gut leben können. Also Menschen sind besonders dann glücklich, wenn sie sich selbst oder im besten Fall ihre Familie über das Arbeitseinkommen gut finanzieren können, gutes Leben ermöglichen können. Das ist wirklich was, das führt zu, also das ist, wenn nicht sogar der zentrale Baustein irgendwie unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Und jetzt könnte man, wenn wir in einem Szenario leben würden, wo nur Hungerlöhne gezahlt würden und der Staat das dann noch mit Sozialleistungen aufstockt, dann könnten sich die Leute vielleicht im Endeffekt was Ähnliches kaufen, aber das Gefühl ist ein ganz, ganz anderes. Weil niemand, also es gibt viele, viele Menschen, die völlig unverschuldet einfach auf Hilfe angewiesen sind und es ist richtig und wichtig, dass sie diese Hilfe erhalten. Aber wenn man sich's aussuchen kann, also wirtschaftlich gedacht, ist es natürlich immer schöner für einen selber aus eigener Kraft alles zu können. Und da sind aber gar nicht die einzelnen Menschen vor allen Dingen für verantwortlich, sondern da gibt es eben auch strukturelle und gesellschaftliche Faktoren. Und wir haben es in Deutschland gesehen, mit der Einführung des Mindestlohnes kam eben nicht, wie von manchen prognostiziert, jetzt die riesige Arbeitslosigkeit, sondern da gibt es wirklich wirtschaftswissenschaftliche Forschung, was tatsächlich passiert ist. Ist, dass Menschen, die vorher einen sehr, sehr geringen Lohn erhalten haben, aus diesem Job aber auch nicht raus konnten, dass die jetzt einen höheren Lohn erhalten und sich die Beschäftigungsart auch insofern geändert hat, dass wirklich der ökonomische Mehrwert auch ein höherer ist. Also der Mindestlohn hat dazu geführt, dass wir jetzt eine stärkere Wirtschaft in Deutschland haben, unter dem Strich. Und also gute Arbeit mit fairen Löhnen, das wäre, glaube ich, einfach eine tolle Kombination aus Sozialpolitik und Industriepolitik. Und natürlich braucht es dann rechts davon auch noch ein paar andere industriepolitische Maßnahmen, damit es wirklich funktioniert. Und es braucht links davon auch paar andere sozialpolitische Maßnahmen, weil eben nicht alle Menschen gleich sind und die gleichen Startvoraussetzungen haben und es auch mal Schicksalsschläge im Leben gibt. Aber das wäre etwas, wenn man sich darauf einigen könnte und da eine gute Politik macht, die darauf hinwirkt, das würde mir schon Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben.
Karl Mühlbach, vielen Dank.
Vielen Dank.